ARD Sounds.
Herzlich willkommen und hallo nach Berlin, Max Strohe.
Hallo, guten Tag.
Es heißt, Sie wollten früher mal entweder Harald Schmidt, Rockstar oder Schriftsteller werden. Jetzt sind Sie Sternekoch, schreiben Kolumnen und Bücher und machen einen Podcast. Würden Sie trotzdem noch tauschen mit Harald Schmidt?
Das ist ja die Frage. Also der Harald Schmidt von früher war schon echt lustig und der hatte was sehr Amerikanisches. Also die Sendung, die er damals gemacht hat, war was sehr Amerikanisches, gerade für deutsches Fernsehen damals und aber auch für deutsches Fernsehen heutzutage. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Also, aber ich glaube, ich bin happy mit dem, was ich mache. Aber so eine Late-Night-Show wäre natürlich auch nicht schlecht, gell? Außerdem sagt man über Harald Schmidt immer, hat man gesagt, habe ich öfter gehört, dass er so wunderschöne Hände hat. So feingliedrig und so sensitiv. Und wie so Pianistenhände. Und die hätte ich natürlich auch gern.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Karline Thüroff trifft
Max Strohe. Kochen am offenen Herzen.
Freut mich sehr, schön, dass Sie da sind. Aber ein Koch, also Sie als Koch haben doch bestimmt auch sehr gute Hände, oder?
Ja, ich habe kräftige Hände. Ja. Also mein Chef früher hat immer gesagt, ich habe Bratpfannenhände, so groß seien die. Und ich habe wirklich große Hände, ich kann nicht einfach so Handschuhe kaufen. Ich habe einen sehr großen Kopf, also Hände und Kopf sind groß.
Bratpfannenhände, heißt da, wird da das Steak auch mit den Händen umgedreht?
Ja, klar. Also die Hand saugt auch so an. Also ich habe so eine Art Fleischmagnetismus, ein Protein. Also das ist wie ein Magnet, aber das zieht Proteine an. Und dann macht das wupp, wupp und dann drehe ich es rum.
Viel Hornhaut wahrscheinlich auch.
Nee, würde ich sagen nicht, aber weniger Haut als normale Hände. Also man ist dann irgendwann, sind die ersten Schichten abgetragen. Das heißt, wenn ich mal ein extremes Verbrechen begehen sollte, wird man mir nicht auf die Schliche kommen, weil meine Fingerabdrücke nicht vorhanden sind.
Ihr Restaurant heißt Toulouse-Lautrec. Es hat seit 2018 einen Michelin-Stern und es befindet sich in der Fichtestraße in Kreuzberg. Als allererstes mal, für wen machen Sie diesen Laden?
Ja, natürlich als allererstes für mich selbst und dann noch für die Gäste. Ich habe lange gekocht nach der Ausbildung und habe mich nirgends wirklich wohlgefühlt. Ich habe ein ausgeprägtes Problem auch mit Autoritäten gehabt. Und deswegen haben wir irgendwann ein eigenes Restaurant aufgemacht. Und das haben wir so ein bisschen gemacht für uns selbst, weil wir erstens ein Restaurant haben wollten, in das wir selber gerne essen gehen würden. Und zweitens auch natürlich wegen Broterwerb und dann natürlich auch nicht zuletzt für die Gäste, um Menschen glücklich zu machen. Also selbst wenn ich jetzt quasi in der Küche stehe und man mich nicht sieht, über den Abend hinweg ist natürlich Kochen auch Gast geben. Und das ist schön. Es ist schön, eine volle Hütte zu haben. Es ist schön, Gäste zu Hause zu haben, finde ich. Es ist nicht so ein egozentrisches Restaurant. Es geht nicht nur allein um die Selbstverwirklichung des Koches. Da habe ich ja noch andere Sachen gefunden, mit denen ich mich da zufriedenstellen kann. Sondern es ist ein Restaurant für Gäste, was nicht üblich ist, leider in der Spitzengastronomie.
Und wenn sich dann die Gäste am Ende eines Ganges die Finger lecken und die Reste aus der Soussiere oder vom Teller trinken, dann werden sie nicht vor die Tür gesetzt, sondern?
Nein, dann werden die gelobt. Also die werden dann, die kriegen dann Plaketten und so, an denen, das wird dann, die Tische werden nach ihm benannt und so weiter und so fort. Mein großer Wunsch ist immer noch, wir bieten ein omnivores Menü mit Fisch und Fleisch an und ein vegetarisches Menü. Beide Menüs haben 8 Gänge, die Desserts überschneiden sich, sind identisch, also sind die gleichen Gänge quasi. Und also meistens, manchmal auch nicht. Und ich wünsche mir immer noch einen Gast, der beide Menüs isst. Und das wäre dann, glaube ich, das wäre so ein direkter Aufstieg in die Hall of Fame, die es bisher noch nicht gibt. Dieser Gast würde die Tore zur Toulouse-Lautrec Hall of Fame dann weit aufstoßen. Wie so der Hollywood-Stern. Wissen Sie, auf dem Walk of Fame?
Ja, absolut. Ja. Benannt wurde das Toulouse nach Henri de Toulouse-Lautrec, oder? Nach dem französischen Maler, so ein adliger Typ, der auch sehr gerne in der Pariser Halbwelt unterwegs war und dort die Menschen porträtiert hat. Wie wurde der zu eurem Namensgeber?
Also, das ist eine gute Frage. Ich kann die gut beantworten. Meine Geschäftspartnerin Ilona und ich, wir mussten einen Unternehmensberater besuchen. Das war eine Auflage des Arbeitsamtes, damit wir unterstützt werden. Und der hat gesagt, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist der Name. Wenn ihr einen Scheißnamen, dann geht die Bude direkt, dann braucht ihr gar nicht aufmachen. Und dann saßen wir also mehrere Nächte auf unserem Balkon und haben viel Chardonnay in uns reingekippt auf der Suche nach einem Namen. Und mein Vater ist ein leidenschaftlicher, herausragender Gourmet, wenn man so möchte, und Lebemann. Und wir haben gedacht, naja, wenn jetzt der Vater, also wir können das Restaurant ja nicht nach dem Vater benennen, wir können es ja nicht zum Vater nennen, wir können es nicht und so weiter und so fort. Und dann haben wir gedacht, wenn wir eine Bar aufmachen wollen würden, dann würden wir sie wahrscheinlich Harald Junke nennen. Und dann haben wir überlegt, wer ist jetzt ein ebenso großer Fresser, wie Harald Junke irgendwie ein Säufer war. Also natürlich schlimm, alkoholkrank, aber auf der anderen Seite irgendwie mit Stil. Die Gesellschaft hat ihn irgendwie dafür anscheinend irgendwie auch in den Olymp gehoben oder gefeiert. Und dann haben wir recherchiert. Und mein Vater hatte mir damals ein antiquiertes Buch geschenkt von Toulouse-Lautrec, der auch Kochbücher geschrieben hat. Oder
das wusste ich gar nicht.
Genau, und der hat dann immer so damals so Partys gegeben und hat ein sehr heterogenes Publikum. Also ihm war ganz wichtig, dass so Bordsteinschwalbe neben Bürgermeister sitzt und dass alle gleich behandelt werden. Das fanden wir sehr schön und ihm ging es vor allen Dingen um rauschhafte Exzesse und das war irgendwie toll.
Ist das Publikum im Toulouse dann auch so divers? Also finden da tatsächlich auch die Bordsteinschwalben ihren Weg rein?
Ja, auf jeden Fall.
Sie haben ja mal...
Aber der Bürgermeister war noch nicht da. Nur erst, nachdem er kein Bürgermeister mehr war. Das kann ich Ihnen sagen. Da hatten wir eine Anfrage, es kommt ein extrem prominenter Mensch, der extrem geschützt werden muss. Und da haben wir gedacht, okay, wer kommt jetzt? Also auch mit diesem ganzen Aufriss, dann wurde die Straße gesperrt, da wurden Kanaldeckel unterstanden, also Limousinen und so weiter und so fort. Und so Menschen mit Sonnenbrillen und so wie so ein James-Bond-Film. Und wir haben gedacht, wer kommt denn jetzt? Und dann war es der ehemalige Bürgermeister von Berlin. Also dann haben wir, ich habe schon gedacht, es muss mindestens amerikanisches Staatsoberhaupt sein, aber es war dann vermeintlich nur der Bürgermeister von Berlin.
In einem Ihrer Bücher schreiben Sie ja, dass dieser Satz, wer nichts wird, 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 sehr lange über Ihrem Kopf hing, wie so eine graue Wolke. Wie ist es denn heute? Ist es der einzig richtige Job für Max Strohe, Koch und Wirt zu sein?
Das ist eine gute Frage. Ich denke da gerade auch immer mal wieder drüber nach. Ich glaube, das Kochen und die Kreativität, die dieser Beruf in sich birgt und das Erkenntnis, also die Erkenntnis, die ich hatte, was diese Kreativität betrifft, das war wichtig für Max Strohe, um da irgendwie so ein Level freizuschalten des Umdenkens oder des Weiterdenkens. Und das Kochen oder beziehungsweise auch das Kochen, den Stern erkochen, also das Innehalten dieses Sternes, dieses Michelin-Sterns, hat Max Strohe schon die Tore zur Welt geöffnet und das findet er gut. Und ich glaube, dass der diese Erfolgserlebnisse gebraucht hat, um sich so ein bisschen zu rehabilitieren von der weniger erfolgsgeprägten Jugend. Und jetzt kann Max Strohe, der kann jetzt mal überlegen, wie es weitergeht.
Über den Weg dorthin werden wir sprechen in dieser Stunde. Wie gut oder schlecht haben Sie denn den 23. Juni verarbeitet mittlerweile?
Das war die Michelin-Gala in Frankfurt. Ich habe das gut verarbeitet. Es ist jedes Jahr ein anderes Gefühl mit dieser Gala, wenn man irgendwie auf so einen zweiten Stern schielt. Da ist sehr viel Ungewissheit, sehr viel Willkür drin in dieser Geschichte Guide Michelin. Und sehr viel, ja, ich weiß es gar nicht, wie man es beschreiben soll. Aber das Gefühl ändert sich immer jedes Jahr. Also mir geht's gut.
Also zweiter Stern wäre schön gewesen, aber es ist auch nicht schlecht mit einem Stern. Und es ist ja schön, dass er geblieben ist, oder?
Ja, eben, da muss man sich auch mal freuen. Ich freue mich auch sehr. Das ist ja auch eine große Errungenschaft und das ist natürlich wahnsinnig toll. Und wir freuen uns und sind wahnsinnig stolz.
Ich muss mich, glaube ich, outen an dieser Stelle. Ich liebe Essen. Ich war aber noch nie in meinem Leben in einem Sternerestaurant und ich habe noch nie in meinem Leben eine Auster gegessen. Ihre erste Auster war aber fast schon ein Schlüsselmoment, oder?
Also ich war gestern mit jemandem essen, Mittagessen, Lunchen, wie man sagt. Und der hat gesagt, er mag keine Austern, hat nochmal eine probiert und hat gesagt, was hat er denn über sich selbst? Und hat dann gesagt, ich esse noch drei, aber hat dann nur noch eine weitere gegessen. Also ich hatte dieses Momentum in New York mit meinem Vater, aber darf man nicht vergessen, ich war 15, ich kannte meinen Vater kaum. Ich wollte dem Vater natürlich auch imponieren und ich wollte ihm gefallen. Und natürlich, wenn man dann doch noch so 15 Jahre gut zu machen hat, des väterlichen Stolzes, dann sagt man jetzt natürlich nicht, die Auster ist scheiße. Aber die Auster war schon wirklich nicht schlecht. Also ich habe mit wirklich viel gerechnet, aber ich fand sie wirklich gut. Und das hat sich nachhaltig eingeprägt. Ja, also Austern sind schon eine gute Sache, ja.
Sie haben vorhin schon kurz erzählt, Ihr Vater, exzentrischer Typ, Kunst- und Antiquitätenhändler. Wie kam das, dass Sie den, bis Sie 15 waren, eigentlich gar nicht so richtig kannten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also mein Vater und meine Mutter haben sich irgendwann getrennt vor meiner Geburt und meine Mutter war in einer Beziehung mit meinem Stiefvater, also das war immer in so einer heilen Weltsituation und das war auch schön. Und mein Vater war so ein Hansdampf in allen Gassen und war viel unterwegs und ich glaube, wir sind uns dann einfach erst später begegnet. Also ich war beschäftigt damit, der Sohn eines anderen zu sein, da war irgendwie so eine Familie, die war intakt. Und dann habe ich ihn später kennengelernt. Erst. Also quasi nach der Trennung meiner Mutter und meines Stiefvaters kam dann mein Vater irgendwann um die Ecke geschossen.
Und aufgewachsen sind Sie vor allem mit Ihrer Mutter und mit Ihrer Großmutter. Welches Essen erinnert Sie besonders an die Zeit mit den beiden?
Meine Oma hat Pfannkuchen gemacht. Das sind quasi so Sachen, die man in der Pfanne brät. Also es sind nicht diese Dinger, die man in Berlin Pfannkuchen nennt, die wir da
bei uns Krapfen.
Ja, oder bei, wo ich herkomme, Berliner nennt. genau, sondern die hat wirklich so Apfelpfannkuchen gemacht in der Pfanne mit Zimt und Zucker. Und da habe ich mal zugeschaut, wenn sie das in der Küche, das ist eine sehr kleine Küche, natürlich keine Spülmaschine, in der Küche wurde auch gebügelt. Also es war absurd, was diese Frau in dieser Küche alles abgerissen hat. Jedenfalls hat die da diese Dinger gemacht, diese Pfannkuchen, die waren natürlich herausragend und lecker und großartig. Und meine Mutter hat einen Curryreis gemacht, hieß das. Und das war Hähnchenfleisch, das wurde so grob geschnitten. Dann kam das in so eine terrakottaartige Auflaufform rein. Dann wurde Sahne mit Tomatenmark, Curry, wahrscheinlich Zucker, Salz, mit einem einmal glatt gerührt, da drüber geschüttet. Und dann kam da Käse drauf. Und Bananen kamen rein. Achso, Bananen.
Bananen.
Ja, ja, genau. Und das war dann so, wie man damals in den 80er, 90ern, gab es ja auch so Chicken Bombay oder so. Das hieß dann auch immer, das ist irgendwie orientalisch. Oder fernöstlich irgendwie angehaucht mit Curry und leicht scharf und vor allen Dingen süß. Und das gab es und das ist wirklich ein herausragendes Gericht bis heute. Ich liebe das. Und das kann auch nur meine Mutter machen. Also es ist schon so, also meine Tochter liebt es auch. Und meine Tochter hat mal zu mir gesagt, Papa, kannst du nicht mal das Ding da, diese Curry-Geschichte von der Oma schnell machen? Also ich so, klar, bin ein besternter Koch, easy. Kauf die Sachen ein, frag kurz nach, mach das. Und es hat einfach nicht geschmeckt wie zu Hause. Also wir haben dann das dann gegessen, haben uns angeguckt. Und nee, das kann wirklich nur die Oma machen.
Heute werden Sie ja gefeiert für Ihren, Zitat, furchtlosen, eklektischen, grenzenlosen Küchenstil. Oho. Was heißt das konkret?
Es gibt vielleicht kein Narrativ, was man meiner Küchenstilistik oder der Restaurant-Experience bei uns überordnen könnte. Also man kann jetzt nicht sagen, es ist eine typisch französische Küche. Man kann auch nicht sagen, es ist irgendwie die französische Technik oder mit japanischen Produkten oder umgekehrt. Man kann nicht sagen, es ist eine asiatische Küche. Man kann nicht sagen, es ist eine gut bürgerliche Küche. Das kann man alles nicht sagen. Tim Raue rennt seit 20 Jahren durch die Gegend und sagt süße, saure Schärfe. Und das ist vielleicht ein Narrativ, was uns fehlt. Und deswegen ist es vielleicht diese eklektische Küche oder die intuitive Küche. Also es spielt eine große Rolle, was es bei uns zu essen gibt, was ich so auf Reisen vielleicht erlebt habe. Mhm. Das wird dann so verarbeitet. Und dann ist das vielleicht manchmal innerhalb eines Menü, einer Menüdramaturgie, ein Stilbruch. Es kommt wahrscheinlich auch nicht immer gut an.
Was ist der jüngste Neuzugang auf der Karte?
Ja, also das, worüber ich gerade gesprochen habe, versuchen wir natürlich jetzt zu ändern. Wir wollen jetzt mal ein bisschen mehr so ein Korsett reinbringen, damit wir nicht mehr so viele Freiheiten haben. Das heißt, es gibt gerade wenig Neues, weil wir die Sachen jetzt erstmal alle konzipieren und zwar als ganzheitliches Menü und nicht als, wir tauschen keinen einzelnen Gang aus. Aber es wird geben, einen Thunfischbauch in Otoros, der fettigste Teil des Thunfischs, natürlich von Balfego aus nachhaltiger Zucht in Spanien. Der ist dann mariniert mit relativ wenig, so ein bisschen Salz und einem kleinen Spritzer Zitrone. Das reicht diesem wunderbaren Top-Produkt. Und dann gibt es die Beurre Blanc, eine der klassischen französischen Supersoßen. Sehr säurehaltig, sehr buttrig, sehr hell. Das ist eine weiße Soße, die man häufig zu Fisch reicht. Daraus machen wir ein Eis. Dazu gibt es noch ein bisschen Kaviar und so ein bisschen kandierte Haselnuss, fein gehackt. Und Dinge, die ich jetzt vergesse oder vergessen habe. Aber das wird es geben, so in 4 Wochen, für alle, die mal vorbeikommen wollen. Vielleicht für Sie.
Ja, vielleicht für mich. Im November habe ich gedacht, komme ich vielleicht mal vorbei. Die Leute lieben ja Max Strohes Soßen ganz besonders. Und es heißt, die werden von Ihnen auch besonders obsessiv abgeschmeckt, probiert alle 5 Minuten. Warum ist das wichtig, wenn man eine Soße kocht?
Nee, es ist überhaupt nicht wichtig, die alle 5 Minuten zu probieren. Man muss der Soße Zeit geben. Ich bin nur super ungeduldig. Also die Soßen kochen ist eine große Sache. Und die macht eigentlich gar keinen Spaß, weil man da nicht viel machen muss. Man muss der Soße nur Zeit geben und man muss sehr viel Produkt da reinhauen. Und dann muss man einfach sehr lange warten. Und man würzt auch gar nicht so viel, denn mit der Zeit entsteht diese natürliche Würze. Also wer eine Soße im Ansatz salzt, würde ich sagen, gehört vom Herd genommen, weil das macht man zum Schluss. Man weiß immer erst, wie das, wohin die Soße da so kocht, gell, wenn sie kurz vom Ziel ist.
Es geht ja viel um Perfektion in der Sterneküche, um die richtige Choreografie, das richtige Timing, die richtigen Momente. Welche Rolle spielen Fehler und Zufälle? Können die auch was schaffen?
Ja, absolut. Aber grundsätzlich ist jeder Fehler und jeder Zufall erstmal Hass. Hass, da geht die ganze Wut hin und da geht auch die ganze Enttäuschung hin. Denn der großartige Koch und Autor Anthony Bourdain, der hat es mal gesagt, dass er eigentlich die Welt schwer in Ordnung findet, solange er in der Funktionalität seiner Küche ist. Wenn er aber dann die Tür verlässt und rausgeht und da funktioniert nichts und die Infrastrukturen brechen zusammen Und nichts funktioniert halt so perfekt, so sekundengetreu, getimed und geregelt wie in seiner Küche. Dann merkt er halt, dass ihn das überfordert. Aber manchmal kommen auch Sachen raus, wo man dann im Nachhinein denkt, ah cool, das war eine gute Idee, das aus der Not eine Tugend gemacht und so weiter. Also das spielt schon eine große Rolle, auch wenn man mal keine Ahnung hat, also bei so einem Gang, wenn man sowas ausprobiert, irgendwie in so einer kreativen Phase und es fehlt irgendwas, man weiß nicht was, dann kann man sich auch schon mal durch den Zufall oder durch die Auslage im Kühlhaus oder im Trockenlager inspirieren lassen und vielleicht findet dann eine Zutat den Weg auf den Gang, die man da nicht vermutet hätte und das ist eigentlich ganz schön.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Karline Thyroff im Gespräch mit
Max Strohl, vom Schulabbrecher zum Sternekoch.
1982, geboren in Bonn, aufgewachsen in Sinzig am Rhein. Was war denn da los in der Schule? Zweimal sitzen geblieben in der 8. Klasse, danach gab es den Schulverweis. War das einfach kein Bock?
Also jetzt, also Moment mal, also was war da los? Also erstmal, du hast ja schon gesagt, Sinzig. Sinzig City, aber da haben wir früher damals gesagt. Also ich glaube, es kamen viele Sachen zusammen. Ich hatte keinen Bock und ich wollte auch schauen, wie weit ich mit dieser Kein-Bock-Situation komme. Turns out, nicht weit. Ich weiß es eigentlich gar nicht. Also es gab irgendwie eine Trennung Mutter-Stiefvater-Situation. Der Vater kam ins Leben, das war alles irgendwie ein bisschen absurd. Aber ich hatte vor allen Dingen einfach keinen Bock.
Ja.
Ich wollte mir nichts sagen lassen. Ich habe auch so schwachsinnige Dinge gemacht. Also ich bin jeden Tag zu spät gekommen, obwohl ich quasi, also ich weiß nicht, jetzt für Berliner Verhältnisse habe ich quasi direkt neben der Schule gewohnt. Und ich bin dann mit dem Fahrrad hingefahren. Ich bin zu spät gekommen und zwar jeden Tag und irgendwann auch absichtlich und habe gedacht, okay, ich erzähle auch die größtmöglichen Quatsch. Dann bin ich reingekommen, dann hieß es ja, wo warst du, warum bist du zu spät? Dann habe ich irgendwas erzählt. Stromausfall in der ganzen Stadt, Radiowecker hat nicht funktioniert, der Hund hat die Hausaufgaben gefressen, THW war im Einsatz und so weiter und so fort. Und das war natürlich alles Nonsens. Und das wussten die auch, ich habe es wirklich irgendwie so makaber zur Spitze getrieben, bis die Leute irgendwann auch, die hatten keinen Bock mehr auf mich. Die hatten, also zu Recht, ich halte aber auch wirklich, das möchte ich bis heute noch sagen, damals die Lehrkräfte auf dem Sinziger Rheingymnasium waren wirklich, die hatten ihre beste Zeit hinter sich. So, also die waren da irgendwie mit sich selbst beschäftigt und hatten da keinen Bock drauf. Das war alles super antiquiert und unangenehm. Ich bin dann irgendwann auf so ein Gymnasium nach Bad Neuenahr gewechselt. Da wehte der Wind schon anders. Also da war mehr irgendwie Elan, Lehrkraft-Elan spürbar. Aber meiner war dann trotzdem weg. Und auch dieses Sitzenbleiben in der 8. Klasse nach einem Schulwechsel, dann wieder neue Leute kennenlernen, hat mir gar nicht gepasst. Und dann, ja, dann war das halt so.
Hinten auf Ihrem Buch Kochen am offenen Herzen steht, Sie hätten die, Zitat, zweifelhafte Gabe, alles vor die Wand zu fahren. Und dazu gehört ja erstmal auch die Kochlehre, die erste in einem Familienbetrieb in Rheinland-Pfalz. Stimmt die Geschichte mit dem verwesenden Lachs?
Ja, die stimmt. Ich habe mir die Fingerkuppe abgeschnitten und ich habe gedacht, krass, jetzt blute ich hier wie eine Sau. Das bedeutet
also mit Absicht?
Doch, ja, so drei Viertel. Wissen Sie, es ist ja manchmal so, es gibt ja manchmal so Momente, und dann denkt man, wow, krass, was in diesem kurzen Moment, was einem so durch den Kopf geht. Wissen Sie? Also in so dem Bruchteil einer Sekunde bis zur nächsten Reaktion, bis zum nächsten Wimpernschlag oder so. Und ich hätte einfach den Finger wegziehen können und habe es nicht getan. So, und also vom Moment des Abrutschens, des Messers bis hin, den Finger nicht wegzuziehen, ist ein kurzer Moment. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden zu reagieren. Und dann war das, ich habe dann einfach geblutet. Also Fingerkuppe blutet natürlich Nervenenden und so weiter und so fort. Und ich dachte, das bedeutet für mich, ich werde nach Hause geschickt, aber das ist halt in der Gastronomie nicht so. Da sagen die Leute, man machst du Gaffer drum, trinkst einen Wodka, dann ist die Sache wieder gut. Und da, das fand ich ein absolutes Unding. Da war ich dann viel zu wohlbehütet aufgewachsen und viel zu jung auch, glaube ich, und viel zu wenig Gastro-Hardcore-Mensch, um das zu akzeptieren. Und dann habe ich aus Trotz, und Trotz hat auch eine große Rolle gespielt, schon vorher bei den Schulverweisen, einfach gesagt, okay, also wenn ihr mich jetzt nie nach Hause schickt, dann sorge ich halt dafür, dass ich irgendwie einfach nie wiederkommen muss. Und jetzt hatte ich dann in der Berufsschule gelernt, dass Fisch und offene Wunde keine gute Idee ist.
Deswegen kam die offene Wunde in den Fisch.
Ja, genau. Ja. Und dann bin ich auch irgendwann gegangen und dann habe ich die Nacht im Krankenhaus verbracht und gab so eine Tetanusspritze. Es war sehr, sehr unangenehm und dann wurde das so getaped, dieser Finger, und so getackert und dann gab es da so einen gitterartigen, das war schon sehr, sehr unangenehm. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das müssen wir Triggerwarnung rausgeben.
Ja, das stimmt. Also Sie haben aber wirklich körperliche Schmerzen auf sich genommen, um irgendwie aus dieser Ausbildung rauszukommen. Es kann ja nicht nur Trotz sein, da muss ja wirklich Verzweiflung auch da gewesen sein.
Nein, die Ausbildung war super, die Familie war super, die waren alle super lieb. Ich hatte einfach keinen Bock und ich war schwer verliebt. Ich war wirklich schwer verliebt in eine Frau, die war ein paar Jahre älter als ich. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit arbeite, wenn andere frei haben und so weiter und so fort, dann habe ich keine Chance. Ich muss diese Frau wirklich, ich war so verliebt. Dann habe ich gesagt, also jetzt, wenn ich jetzt hier nochmal 2 Wochen krankgeschrieben bin, aus denen 6 Wochen geworden sind, mit dem entzündeten Finger, dann bin ich available und dann wird die junge Frau mir nicht weglaufen. Ja, das hat funktioniert, ja.
Und über die Liebe hinaus, hatten Sie irgendwelche Pläne oder Visionen oder Träume, wie es weitergehen sollte in Ihrem Leben?
Nein, nein, bei uns im Laden sind junge Menschen, arbeiten dort. Also natürlich, so, die werden auch immer jünger, beziehungsweise ich werde immer älter und die Differenz wird immer größer. Ja, ja, genau. Und da sind Leute, die sind 22 und die wissen genau, was sie machen wollen. Da kommen Leute, wir haben einen, Jakob heißt der, ist Ausbildung bei uns gemacht. Ich weiß nicht, der ist jetzt 21, der war mit 15, mit 14 oder was weiß ich, war da mit seinen Eltern bei uns essen und hat gesagt, ich will mal Koch werden. Und jetzt ist der Koch. Also ich wusste einfach damals nicht, was ich werden wollte, außer Harald Schmidt, Kurt Cobain oder Christian Kracht. Die 3 Jobs waren schon weg. Die waren auch noch sehr gut besetzt. Ich hatte keinen Plan. Ich habe nur im Hier und Jetzt gelebt. Mhm. Ich hatte aber auch keine Reue für Vorangegangenes und aber auch keine Angst vor der Zukunft. Also ich glaube, ich hatte viel Angst im Moment, aber keine Angst vor der Zukunft.
Und Sie sind dann sehr viel umhergezogen. Sie haben in Imbissbuden gearbeitet, im Altersheim gekocht, immer am Rande des Absturzes, schreiben Sie, zeitweise auch ohne festen Wohnsitz, also quasi obdachlos im Park übernachtet.
Ja, das ist eine Sache, die ich nicht empfehle.
Ja, wie weit fühlt sich das alles heute an? Wie weit weg?
Super weit weg, aber auch super nah, also super präsent. Also ich habe immer große Angst. Ich habe ganz oft Momente, in denen ich denke, also ich sehr dankbar bin dafür, irgendwie, wie es mir heute geht und auch stolz bin ein Stück weit, dass ich das da rausgeschafft habe und glücklich. Aber mit den ganzen positiven Sachen kommt auch immer so ein Anflug von Angst um die Ecke, wie weit man diesem Braten da jetzt trauen kann und natürlich auch Angst davor, dass es nicht immer so bleibt. Ja, also ich glaube, dass also ich bin auf dem Fahrrad hingefahren, da hat Herbert Grönemeyer gerade in meinen Kopfhörern gesungen, man steigt nach unten und man fällt nach oben. Und ja, und ich glaube, es kann aber umgekehrt natürlich genauso sein, also wenn ich Herbert Grönemeyer zitiere, also ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Also wie dem auch sei. Ja, genau. Ja, aha. Nächste Frage gerne.
Es kam auf jeden Fall, es kam ja noch eine zweite Ausbildung. Sie haben die Kochlehre ja am Ende doch noch abgeschlossen. Was war beim zweiten Mal anders als beim ersten Mal?
Also das erste Mal war so, ich habe dann war dann krankgeschrieben, hatte den Finger kaputt. Und dann war der Ausbilder sauer und zwar zu Recht, der war auch gekränkt. Er hat ein sehr nettes Verhältnis, ein sehr familiäres Verhältnis. So. Und ich war dann auch sauer. Und dann haben wir uns beim sogenannten IHK-Schlichtungsausschuss darauf geeinigt, dass ich die Prüfung außerbetrieblich ablegen darf. Und das beinhaltete aber auch, und das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich die Prüfungsgebühren und so weiter und so fort selber bezahlen muss und auch einen Nachhilfeunterricht besuchen muss, damit ich zugelassen werde. Das war so im Kleingedruckten, wenn man so möchte. Und dafür hatte ich natürlich keine Asche. So, und dann musste ich das aber machen und ich wollte dann irgendwie diese Ausbildung, ich war 2,5 Jahre hatte ich durchgezogen. Ich dachte, jetzt mache ich das halbe Jahr auch noch. Und dann bin ich gelandet in einem Betrieb, in den ich nie wollte, weil dort in der Berufsschule im ersten Lehrjahr 9 Leute saßen aus diesem Betrieb und im dritten Lehrjahr nur noch 2, weil das so ein harter Betrieb ist und war. Und da bin ich dann hin und das war wirklich die Hölle. Das war wirklich so mit, wie man es aus dem Fernsehen kennt, viel Disziplin, Fresse halten, militärische Strenge, jawohl, 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 17 Stunden arbeiten am Tag, schwitzen, leiden, Fresse halten. Und ich habe es aber einfach dann gemacht, weil ich gesagt habe, ich kann es jetzt nicht nochmal machen. Und es war wirklich eine der prägendsten und anstrengendsten Zeiten meines Lebens. Ich würde natürlich jetzt im Nachhinein sagen, schade hat es mir nicht. Zumindest jetzt, stand die Dinge jetzt, aber ich fand es früher natürlich schrecklich.
Ja, und nach der Ausbildung haben Sie dann ja in unterschiedlichen Läden gearbeitet, unter anderem auch in Nürnberg in der Systemgastronomie. Aber kein Laden, kein Restaurant, kein Ort war so, dass Sie wirklich lange dort bleiben wollten. Und dann haben Sie beschlossen, nach Berlin zu gehen, um Ihr Leben zu ändern. Ausgerechnet Berlin, habe ich mir gedacht.
Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich war in Berlin wirklich noch nie in einem Club. Also ich war auch nie im Berghain und ich würde natürlich eh nicht reinkommen und so weiter und so fort. Aber ich war noch nie in einem Club und habe diese ganze Club- und Feierkultur tatsächlich irgendwie hinter mir gelassen. Ich habe das alles schön im Rheinland gelassen.
Sie hören 1:1 der Talk auf Bayern 2. Max Stroh ist heute mein Gast, Sternekoch aus Berlin, der aber eigentlich aus dem Rheinland kommt und irgendwann beschlossen hat, nach Berlin zu ziehen und den Ort zu finden, an den er wirklich gehört. Wir haben schon gehört, das Berghain, die Clubs waren es nicht, die Sie dorthin gezogen haben, aber vielleicht ja das KDW, oder?
Ja, also KDW hat mich natürlich eine besondere Anziehungskraft.
Warum?
Es gab so einen Full-Circle-Moment, wie man sagt. Ich bin mit meinem Vater nach Berlin gefahren. Das erste Mal in Berlin war ich, also mit meinem Vater, mit dem ich auch irgendwann mal das erste Mal in New York war. Und dann sind wir in die Tiefgarage oder ins Parkhaus, ich weiß es nicht, ich glaube es war oben oder unten, ich weiß es nicht, unten wahrscheinlich, des KDWs gefahren. und haben im KDW in der 6. Etage im Fischkutter Austern gegessen und Scholle Finkenwerder Art. Und dieses Baguette und dieses, es gibt in diesem Fischkutter schon seit Jahren, schon seit Ewigkeiten, schon immer. Seit Menschengedenken so eine super süße Vinaigrette zum Salat und so eine wahnsinnig leckere Cocktailsoße. Und das haben wir da gegessen. Und Austern gab es da auch. Und dann ist mein Vater in der Stadt geblieben. Unsere Wege haben sich aber dort getrennt. Wir waren verabredet für die Rückreise. Und ich bin dann die Etagen alle so runtergefahren und habe diese wahnsinnig luxuriösen Dinge gesehen, die natürlich irgendwie so ein Stück weit so eine magische Anziehung auf mich hatten. Und dann habe ich gedacht, oh, das wäre so schön, wenn ich irgendwann auch mal hier so mit meinem eigenen Geld essen gehen könnte oder mit meinen Kindern später mal oder mir hier mal irgendwas kaufen könnte. Und ich bin dann mit meinem Vater nicht wieder zurückgefahren. Also ich bin quasi in Berlin geblieben.
In Berlin geblieben. Sind Sie heute immer noch regelmäßig im KDW?
Ja, KDW ist direkt um die Ecke meines Therapeuten. Deswegen, das bietet sich an.
Wie lange hat es gedauert, bis Berlin auch über das KDW hinaus ein wichtiger Ort, ein Zuhause für Sie wurde?
Naja, also meine Tochter ist in Berlin geboren. Das ist 2009 passiert. Ich bin Anfang 2007 hierhin. Ja, ich glaube mit der Geburt der Tochter. Vorher gab es immer so den Gedanken, wohin als nächstes? Und dann gab es den irgendwann nicht mehr. Und der entfacht jetzt wieder, der Gedanke. Meine Tochter hat jetzt die 10. Klasse vollendet und macht jetzt noch 2 Jahre Schule. Wenn alles so läuft wie vorgesehen. Und dann frage ich mich, ob ich nicht vielleicht auch mal irgendwo raus muss aus so einer Stadt. Vielleicht muss ich mal weg.
Vorher ist aber noch viel passiert in Berlin. Sie haben noch einen Menschen getroffen, der sehr wichtig geworden ist in Ihrem Leben, nämlich Ilona Scholl. Wie seid ihr aufeinander getroffen? Mochtet ihr euch sofort?
Also ich habe in einem Restaurant gearbeitet und da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Dann habe ich mich da rausschmeißen lassen. Jedenfalls gab es damals eBay Kleinanzeigen, hieß früher Kijiji. Und da gab es Stellenanzeigen, Annoncen. Und da habe ich mich umgesehen. Und da war ein sympathisch geschriebener Text zu finden eines nachbarschaftlichen Restaurants in Prenzlauer Berg. Und ich habe gedacht, das ist der richtige Job für mich. Und den Text hatte Ilona geschrieben. Ich bin dann dahin, hatte ein Vorstellungsgespräch und dann habe ich da angefangen zu arbeiten. Und ich würde sagen, wir haben uns von Anfang an gemocht. Ja, ich hatte ein bisschen Angst vor Ilona.
Wieso?
Aber ich glaube, weil ich sie so gemocht habe. Ich dachte, es ist vielleicht ein verhängnisvolles Aufeinandertreffen, was
ja
auch war.
War es ja auch. Ihr seid ja dann irgendwann ein Paar geworden, aber noch viel wichtiger, ihr seid Geschäftspartner geworden. 2015 habt ihr gemeinsam das Toulouse-Lautrec gegründet. Altbau, Wohnzimmeratmosphäre, Dschungeltapete, eine Mini-Küche, in der offenbar ein Wahnsinnsessen gezaubert wird. Heute ist der Laden voll, aber das war natürlich nicht immer so. Wie lange hat es gedauert, bis es lief?
Naja, also ist gar nicht so lange, wenn man das jetzt sagt, aber die Zeit kommt einem ja elendig lange vor. Die Phase vor der Unterzeichnung des Mietvertrages, also die Ungewissheit, ob wir diese Immobilie bespielen dürfen oder nicht, war eine elendig lange Zeit des Wartens, über 3 Monate. Und dann wollten wir eigentlich im September eröffnen und das hat nicht funktioniert, weil wir 3 Tage vor geplanter Eröffnung eröffnet bekommen haben von einem Handwerker dieses Hauses, dass dann ein Rohrbruch in der Wand ist und dass wir den trockenlegen müssen. Mhm. Und das hat uns einfach niemand gesagt. Und unsere Rücklagen, die wir hatten, damit wir ein paar Monate Puffer haben, waren also demzufolge natürlich weg. Und dann sind wir quasi in den Winter gestartet. Natürlich die umsatzstärkste Zeit. Aber es macht niemand eine Weihnachtsfeier in einem Restaurant, was es erst seit ein paar Wochen gibt. Und dann brauchen die Leute schon Vorvertrauen. Und das hat bis Ende Januar gedauert, 2016. Also nur 3 Monate, aber 3 sehr lange Monate. Und dann gab es einen Artikel im Berliner Tagesspiegel und der hat uns quasi den Arsch gerettet und die Hütte für immer vollgemacht, wenn man so will.
Und dann kam 2018 der erste Stern, der dabei geholfen hat, dass die Hütte bis heute voll ist.
Da muss ich einmal großes Lob aussprechen,
ja, bitte,
an Sie. Ja, weil Sie, glaube ich, die 2. Person sind, seitdem wir diesen Stern haben, die nicht sagt, seit 2017. Es ist so toll, weil also es gab eine Gala 2017, aber es ist in dem Guide Michelin von 2018 drin und ich stelle das immer richtig. Und das muss ich hier heute zum ersten Mal nicht tun oder zum zweiten Mal. Das finde ich sehr cool. Danke.
Danke. Ich versuche immer gründlich zu recherchieren. Ich freue mich, wenn es klappt.
Ja, hat
geklappt. Wie groß war die Überraschung über den ersten Stern?
Also ja, unangenehm groß. Ich war in Schockstarre, wenn man so möchte. Es gab einen Anruf an einem Sonntagmittag und ich erinnere mich an nur so fragmentartig an diesen Anruf und wir haben da irgendwelche Sachen auch besprochen, an die ich aber schon danach nicht mehr wusste und ich weiß bis heute nicht. Und das war ein großer Schock. Also es war irgendwie so ein Traum, den ich mich nicht habe getraut auszusprechen oder auszuformulieren, der da irgendwie wahr geworden ist und das war schon wirklich absolut verrückt.
Ja. Und wenn diese Tester vom Guide Michelin zum Essen kommen, merkt man auch normalerweise überhaupt nichts davon, oder erkennt man die irgendwie?
Nee, man erkennt ihn nicht. Das ist das große Problem.
Nach dem ersten Stern kam irgendwann Corona und da ja, musstet ihr schließen, wie alle anderen auch. Ihr habt aber trotzdem weitergekocht mit allem, was so in den Berliner Kühlhäusern rumlag. Welche Idee steckte da dahinter?
Wir hatten den ambitionierten Plan, Vorzeige-Pandemisten zu sein und die Curve zu flatten und wie man das früher alles genannt hat und so weiter. Weil es war ja keiner in irgendwie der Situation schon mal gewesen. Das heißt, wir haben gesagt, wir bleiben zu Hause und machen das, was das Beste, was wir tun können. Und dann haben wir aber an Tag 1 des Lockdowns überlegt, was machen wir eigentlich mit der ganzen Ware, die im Kühlhaus ist. Und wenn wir so viel Ware im Kühlhaus haben, dann haben das ja andere Leute auch. Und Ilona hat gesagt, und irgendwie, wenn es keine Kantinen gibt in Krankenhäusern, wie sollen die Leute, die müssen ja auch was zu fressen haben. Mhm. Wie sollen die da irgendwie die langen Schichten machen? Wie soll das alles funktionieren? Und dann hat Ilona sich ans Telefon gesetzt und hat quasi Akquise betrieben, Krankenhäuser angerufen. Ich habe mich parallel ans Telefon gesetzt und unsere Lieferanten angerufen. Und dann ging das los. Wir haben das dann Kochen für Helden genannt. Und dann haben da sehr viele Restaurants in Deutschland mitgemacht. Ich glaube fast 120, 150. Tim Melzer hat in Hamburg dann auch irgendwie Alarm gemacht. Und dann wurde das so eine deutschlandweite Aktion über Monate, in der wir ehrenamtlich quasi Essen gekocht haben für Menschen in Funktionsberufen. Also Feuerwehrmenschen, Menschen in der Kindertagesstätte, aber vor allen Dingen Ärzte und Ärztinnen. Und dann haben wir da viel gekocht. Jesus Christus. Und es war auch ganz anders als natürlich sonst, weil wir erstens extrem viel gekocht haben für sehr viele Menschen.
Und ganz andere Sachen wahrscheinlich.
Ganz andere Sachen und auch zu ganz anderen Zeiten. Ja. Also beim Krankenhaus wird ja um 5 Uhr gefrühstückt, wissen Sie.
Ja. Und für diese Aktion Kochen für Helden gab es am Ende von Frank-Walter Steinmeier persönlich das Bundesverdienstkreuz noch zum Stern obendrauf. Wie ist denn das gerade für jemanden, der so viel an die Wand gefahren hat wie Sie, solche Auszeichnungen dann zu bekommen am Ende?
Ja, fühlt sich ganz gut an, kann ich aus erster Hand berichten. Das war wirklich toll, also auch weil man damit nicht rechnet, man rechnet einfach nicht damit. Und wir haben halt damals nicht dafür gekocht, einen Stern zu bekommen und haben ihn bekommen. Und wir haben auch nicht irgendwie versucht, Menschen zu helfen oder ein System aufrechtzuerhalten durch Kochen, ehrenamtliches Kochen, um eine Auszeichnung dafür zu bekommen. Deswegen haben wir es ja nicht gemacht. Und wenn man dann ausgezeichnet wird, dann ist es natürlich so eine doppelte Wertschätzung und Auszeichnung und dann hat das einen besonderen Wert. Als ich meinen Vater angerufen habe und gesagt habe, hier gibt es ein Bundesverdienstkreuz, dann hat er gesagt, wie fühlt sich das an, die ganzen Flachwichser, früher hier sind sie, die ganzen Arschgeigen, was meinst du, wenn die das jetzt sehen, aber meinst du, die schämen sich? Ich sage, ja, hoffentlich.
Sagt Max Strohl in 1:1 der Talk und jetzt hören wir Oasis mit Don't Look Back in Anger. Woo. Oasis mit Don't Look Back in Anger, in der Hoffnung, meinem heutigen Gast damit eine Freude gemacht zu haben. Hat's geklappt?
Ja, natürlich. Ich liebe Oasis. Ich war letztes Jahr auf dem Oasis-Konzert in Manchester natürlich, da wo die Jungs herkommen. Und es war das Beste, wirklich Beste. Ich hatte große Angst davor, dass es einfach schlecht wird. Aber es war wirklich das großartigste Konzert, auf dem ich jemals war. Und ich liebe dieses Lied natürlich und ich liebe Oasis. Und man sollte immer Liam Gallagher in seiner Nähe haben.
Was würde passieren, wenn die Gallaghers demnächst im Toulouse-Lautrec einen Tisch reservieren würden? Was bekämen sie zu essen?
Ja, das, was auf der Karte steht. Aber das wäre schon ein großer Moment für mich. Also wir hatten mal so eine junge Person, die bei uns gearbeitet hat, die war in so einem Nick Cave-Fieber. Und da war Nick Cave mit Blicksack-Bargeld bei uns essen. Und Nick Cave ist ja schon auch ein herausragender Künstler, den ich auch sehr gern habe, also sehr toll finde.
Ja.
Und dann ist man auch so ein bisschen ehrfürchtig natürlich, aber das wäre jetzt niemand, wo ich jetzt irgendwie nervös wäre, an den Tisch zu gehen. Und ich glaube, bei Oasis, weiß ich nicht, weil ich hätte das Bedürfnis, extrem cool zu sein, damit Liam Gallagher oder einer der Jungs sagt, ey, das ist ein guter Typ, wir werden erst mit dem abhängen. Also man will ja dann einfach in der Gunst dieser Rock-Idole von früher, das wäre schon krass, gell? Also, naja, egal. Ja. Ich würde natürlich am liebsten die Band catern und so weiter und so fort.
Wer weiß, vielleicht lässt sich da ja noch irgendwann mal was machen.
Läuft vielleicht bei euch Musik? Du da was regeln.
Ja, ich probiere es. Ich melde mich.
Okay, cool, danke dir.
Läuft Musik bei euch in der Küche?
Ja, also tagsüber ja, aber nicht mehr während dem Service. Mir fällt das sehr schwer, keine Musik zu hören, aber alle anderen finden es besser. Deswegen ordne ich mich unter in unserer flachen Hierarchie.
Es gibt seit kurzem auch ein Kochbuch von Ihnen. Dirty Bistro heißt es. Darin gibt es nicht nur Rezepte und Bilder von ja sehr gut aussehendem Essen, sondern auch Fotos von ziemlich glücklichen Köchen in der Küche des Toulouse-Lautrec. Es sieht zumindest so aus, als würde da wirklich eine ganz andere Stimmung herrschen als in den Küchen, in denen Sie gelernt haben und von denen Sie auch erzählt haben heute schon. Oder ist es alles gestellt für die Fotos?
Nee, also gestellte Fotos sehen ja immer nicht so echt aus, gell?
Und außer sie sind gut gestellt.
Ja, das stimmt. Aber die Stimmung ist schon gut. Die ist sehr gut und die muss auch gut sein, weil ich mich sonst darin nicht wohlfühle. Deswegen haben wir auch dieses Restaurant aufgemacht. Es war für mich nicht möglich, in einer besternten Küche oder einer ausgezeichneten Küche zu arbeiten, weil ich mit diesem Druck nicht klargekommen bin und auch mit der Stimmung nicht und mit den Arbeitsbedingungen. Ich konnte das nicht so. Und Menschen funktionieren nicht besser, wenn man sie anschreit. Also der Job ist hart genug so und alle Leute, die bei uns arbeiten, die mit uns arbeiten, lieben diesen Job. Das ist ganz anders, als wer nichts wird, 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 sondern die sind sehenden Auges, haben die sich dafür entschieden und die brauchen keine strenge Hand, die sie da irgendwie durchführt. Die wollen das selber genug und das ist so ein Segen und so eine Ehre auch für uns, dass diese Menschen alle zu uns finden. Und es ist ein sehr familiärer Laden. Das ist auch meine und auch Ilonas Ersatzfamilie. So, und wir schreien ja unsere Kinder nicht an. So, also sorry, also wir sind ja nicht mehr 1960. Also das machen wir nicht. Genau, deswegen würde ich sagen, ist nicht gestellt. Wir haben gute Stimmung.
Ich glaube, in Ihrem Podcast Toulouse, die Geschichte eines Restaurants, haben Sie mal gesagt, die Gastronomie ist schon auch ein Auffangbecken für krumme Lebensläufe, für Menschen, die sonst irgendwie nirgendwo so richtig einen Platz finden. Warum ist das eigentlich so? Weil am Ende ist die Gastronomie ja schon auch ein ziemlich gnadenloser Ort oft.
Ja, ich glaube, es hat viel mit dem Zusammenhalt in der Küche zu tun oder im Team generell in der Gastronomie. Es ist ganz häufig Ersatzfamilie für Leute, die aus prekären Situationen kommen oder aus zerrütteten Elternhäusern. Herkunft spielt keine Rolle. Also da meine ich jetzt keine Nationalitäten mit, also die spielen auch keine Rolle. Aber eher so, ob man jetzt schon was gelernt hat oder ob man schon irgendwo gewesen ist oder ob man ein gutes Abitur hat oder ob man gar keinen Schulabschluss hat. Das spielt keine Rolle. Was so am Messer oder am Herd sind halt alle gleich. Und dann ist es einfach die Möglichkeit, kreativ zu sein, ohne dafür irgendetwas, also man kann natürlich ein Talent haben, das kann man natürlich fürs Musizieren auch haben, aber streng genommen braucht man kein Instrument. Man kann einfach loslegen.
Stress wird aber wahrscheinlich immer zum Beruf gehören. Das gehört wahrscheinlich einfach dazu in der Küche. Gehen Sie heute mit Stress anders um als früher?
Ja, ich nehme das anders wahr. Ich kriege das anders verstoffwechselt, würde ich sagen. Das Adrenalin, was wir da in der Küche haben, wenn die Hütte voll ist und wir da irgendwie schicken müssen und Zeitdruck haben, das ist ja geil. Und es ist auch geil, am Ende des Abends das gemeinsam bewältigt zu haben. Das direkte Feedback durch die Gäste ist wahnsinnig bauchpinselnd im Idealfall und in den meisten Fällen und zahlt auch irgendwie ein auf so ein, ja, auf dieses High, was man hat nach so einem Service. Es ist wie ein Bungee-Jumping-Sprung, nur halt als Team.
Und wie schafft man das, noch ein Leben zu haben, noch Zeit für andere Dinge zu haben, wenn man Koch ist, noch dazu Sternekoch?
Ja, das muss man einfach machen. Ne? Also Work-Life-Balance spielt ja eine große Rolle in jeder Zeitung und in jedem Lebensratgeber. Die Leute, die bei uns arbeiten, haben eine 4-Tage-Woche so und ich bin auch nicht jeden Tag in dieser Küche. Ich habe eine Tochter, ich bin alleinerziehender Vater. Das ist also das größte Gut für mich, ist dieses Kind und auch die Zeit, die wir miteinander verbringen können. Und da muss man halt einen Weg finden und man muss lernen, als besternter Koch Dinge aus der Hand zu geben. Man muss Vertrauen lernen und das ist auch ein langer Weg dahin. Man muss auch sehr viel beibringen und schulen und wiederholen. Und das haben wir jetzt viele Jahre gemacht und Ilona macht das genauso. Und wir haben einfach ein herausragendes Team und da kann sich jeder auf jeden verlassen. Und deswegen ist es schon möglich, auch noch ein Leben zu haben. Abgesehen davon, wir alle bei uns im Laden, würde ich sagen, und ich natürlich auch, allen voran, lieben, was wir tun. Also es ist kein Downer für mich, wenn ich 7 Tage im Laden bin die Woche.
Aber es ist auch schön, wenn man Zeit hat, andere Dinge zu machen. Sie ziehen zum Beispiel gerne mit ihrer Leica um die Häuser. Auch alle Fotos in Dirty Bistro haben sie selber gemacht. Und irgendwo in diesem Buch steht dann auch der schöne Satz, Genuss ist, wenn man sich selbst nicht mehr hört. Das klingt so schön, aber was genau bedeutet dieser Satz für Sie?
Ja, das ist die größtmögliche Freiheit, die ich erringen kann, ist nicht meine innere Stimme zu hören. Nicht darüber nachzudenken, wie es mir gerade geht, nicht darüber nachzudenken, was vor mir liegt oder was zurückliegt, sondern nur in diesem Moment zu sein. Und das habe ich beim Kochen lange Zeit ausschließlich beim Kochen gehabt. Da gibt es noch so ein paar andere Sachen. Aber nur im Moment zu sein. Und das funktioniert beim Essen, beim Kochen und auch beim Fotografieren.
sagt Max Strohe in 1:1 der Talk. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Zeit. Viele Grüße nach Berlin. War mir eine Freude.
Mir auch. Dankeschön. Alles Gute. Peace.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für Sie von und mit meiner Kollegin Caro Matzko.
Hallo, hier ist Caro Matzko. In meinem neuen Podcast Zitronen – Leben am Limo nehme ich Sie mit zu Menschen, die große Veränderungen durchlebt oder eine lebensverändernde Entscheidung getroffen haben. Pferdezahnarzt Albert hat mir zum Beispiel erzählt, wie er mit 40 sein scheinbar perfektes Leben mit Haus und Familie über den Haufen geschmissen hat. Der Grund? Er hat sich in einen Mann verliebt. All diese Geschichten und viele mehr gibt es wöchentlich ab 15. Juli im Podcast Zitronen – Leben am Limo. Immer die neuesten Folgen zuerst in ARD Sounds.
Morgen in 1:1 der Talk ist dann die fränkische Tomatenzüchterin Andrea Ilini zu Gast bei Anja Scheifinger. Und für heute sagt Kaline Thyroff Tschüss und bis bald.